Hört das Evangelium, das auch der Predigt zugrunde liegt, bei Markus im 8. Kapitel. Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Liebe Gemeinde, die Kinder haben eben bei der Entlassung zum Kindergottesdienst so schön gesungen, obwohl es gar nicht schön ist: Hass und Streit regiert die Welt. Ein bitterer Realismus, wenn wir uns anschauen, wie es auf der Welt zugeht. Und auf dem Höhepunkt des närrischen Treibens vor Beginn, heute am letzten Sonntag, vor Beginn der Fastenzeit, kann man sich manchmal auch fragen, wenn man die ein oder andere Büttenrede hört, ob nicht auch da manchmal menschlich gesehen, wie man über andere urteilt und spricht, das Ziel weit verfehlt wird. Das, was man anderen ankreidet, so ist mein Gefühl im Moment, macht man selbst, den anderen zu Boden reden, nur das Schlechte sehen. Wie auch immer, zu Beginn und vor Beginn der Fastenzeit schlägt unser heutiges Evangelium ernste Töne an. Und deshalb werde ich heute auch keine Büttenrede halten, sondern eine Predigt. Wer sein Leben erhalten will, sagt uns Christus heute im Evangelium, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Diese Aussage Jesu, liebe Schwestern und Brüder, diese Aussage Jesu stößt immer wieder auf Widerstand und Unverständnis. Damals bei denen, die es gehört haben, bei seinen Jüngern und auch in unserer Zeit und bei uns heute. Ich möchte 3 Punkte nennen, 3 Punkte dieses inneren Widerstands gegen diese Aussage Jesu, die uns vielleicht dem näher bringt, was Jesus uns auch heute mitgeben will auf unserem Weg. Das erste, was immer wieder Probleme macht: unsere Vorstellungen, wie Jesus zu sein hat, unsere menschliche Vorstellung vom Messias, von dem erwarteten Retter und der Rettung der Welt, sind oft eine andere als die, die uns Gott offenbart. Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Was Jesus hier schildert, ist alles andere als das, was man von einer Karriere erwartet, was man sich unter einem gelungenen Leben vorstellt. Er muss, so sagt Jesus, der Menschensohn muss getötet werden. Es ist nicht das, was wir uns unter Karriere vorstellen. Erst recht nicht dann, wenn es um eine ganz besondere Person geht, wenn es eigentlich um die Person überhaupt auf dieser Welt geht, nämlich um den erwarteten Messias, den Retter der Welt. Der sollte doch nach menschlichem Ermessen und Vorstellungen von allen gehört werden, geehrt werden, bejubelt und willkommen geheißen werden. Ja, sollte er nicht sogar gekrönt werden mit Macht, ausgestattet, wie es sich für jemanden gehört, der von Gott direkt kommt? Ganz anders aber ist es. Verworfen werden und getötet werden, das passte für viele Menschen nicht zum Messias Israels. Und so denkt auch Petrus. Der gleiche Petrus, der noch kurz vor unseren eben gehörten Zeilen heute bekannt hatte, du bist der Christus, du bist der erwartete Messias. Dabei vermischen sich jetzt erwartete Messiasbilder und allgemeine menschliche Vorstellungen bei Petrus. So wie es Jesus ihm selbst vorwirft, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Vom Theologen und Priester Johann Baptist Metz stammt das Wort, dass viele vom Heil nicht anders denken können als in den Kategorien des Sieges. Viele können das Göttliche nicht anders denken und das Heil als in den Kategorien, menschlichen Kategorien des Sieges. Das heißt, Petrus wollte, was alle Menschen von ihren Idolen erwarten, Stärke, Macht, Erfolg, Glanz und Gloria, kein schmerzvolles Scheitern und Leiden. Aber eben das bezeichnet Jesus als satanisch, ein hartes Urteil. Geh weg von mir, Satan, sagt er. Die allgemein menschlichen, allzu menschlichen Vorstellungen, wie wir es auch in unserer Welt können, die ganz schnell mit dem Deckmäntelchen des Humanismus daherkommen, können sich manchmal näher betrachtet als teuflisch erweisen. Menschliche Vorstellungen, die das absolute Gegenteil von einem leidenden, ohnmächtigen und gekreuzigten Gott sind. Einem Gott, der die Unmenschlichkeit der Menschen auf sich nehmen wollte bis zum bitteren Ende. Unsere, das heißt die menschlichen Vorstellungen vom Messias, vom Heilswerk Gottes überhaupt, sind völlig andere als die, die Gott selbst gewählt hat. Das führte schon damals und in der ersten Christenheit zu Hohn und Spott gegenüber dem Gekreuzigten. Im Jahr 1856, liebe Gemeinde, machten Forscher auf dem Palatin in Rom eine interessante Entdeckung. Als sie den Trümmerschutt aus einer alten römischen Kadettenanstalt entfernt hatten, fanden sie an der Wand ein Kreuz. Es war mit einem Nagel oder einem Messer primitiv in den Wandputz eingeritzt. Ein Junge erhebt grüßend, betend seine Hand zum Kreuz hin. Am Kreuz hängt ein Mann. Aber sein Kopf ist ein Eselskopf. Darunter steht in ungelenkten, schmierigen Buchstaben Aleximanis Sebete Theon. Aleximanos betet seinen Gott an. Eine Karikatur. Ein Spottkruzifix des Altertums der frühen Christenheit. Die Forscher glauben, dieses Spottkreuz müsse in der Zeit zwischen 123 und 126 nach Christus entstanden sein. Eines der frühesten Bilder des Kreuzes. Aber ein Spottbild. Gott am Kreuz? Dieser Gott ist ein Esel und wer ihn anbetet, so sagt es, ist es auch. Aber dann, liebe Gemeinde, 1870 entdecken Forscher in einem anderen Raum, nicht weit davon, die eindeutige Antwort des jungen Christen Aleximenos. Auf dem Sockel unter dem Standbild des Kriegsgottes Mars stand, mit einem Nagel eingeritzt. Aleximenos Fidelis. Aleximenos glaubt, bleibt treu. Darauf, liebe Gemeinde, kommt es auch heute an. Auf den Glauben. Denn nur durch den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist gewirkten Glauben können wir im Kreuz das Heil der Welt sehen. Es bleibt für diese Welt und für unseren Verstand natürlich eine Anfechtung, eine Herausforderung, ein Skandal, wie Paulus schreibt. Nur im Glauben erschließt sich uns die Torheit des Kreuzes, wie sie Paulus nennt, vor der Welt, als Weisheit Gottes, nicht als unsere. Und um die geht es. Um die geht es im zweiten Punkt der Betrachtung unseres Evangeliums heute. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Was wir von Christus und seinem Leiden im Glauben erkannt haben, gibt nun auch den Maßstab für unser eigenes Leben an. Eben nicht die Maßstäbe dieser Welt, die nach immer mehr und mehr schreit und dann aber auch so kläglich in sich zusammenbrechen kann. Wir werden da manchmal Milliarden verdient und auf der anderen Seite Milliarden vernichtet. Ja, und wo Menschen die ganze Welt gewonnen zu haben scheinen, als Politiker, als Machthaber, als Superstars oder wo auch immer, werden sie manchmal morgen weggefegt wie der Staub auf dem Weg. Ja, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, dabei aber sich selbst und seine Seele zu verlieren? Wie sehr hat sich unsere Welt immer mehr darauf konzentriert, Gewinnmaximierung zu betreiben, ohne die Seele zu beachten? Vom verstorbenen Verleger Axel Springer mag man halten, was man will, überlasse ich jedem selber. Aber auf seinem Schreibtisch, von dem aus er sein doch fast Imperium verwaltete, stand Markus 8, Vers 36. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Das hat er jeden Tag vor Augen gehabt. Denn letztendlich hilft kein Vermögen dieser Welt für die Ewigkeit und vor Gott. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die Warnung, liebe Gemeinde, die Warnung, verloren gehen zu können. Nicht, weil Gott will, dass jemand verloren geht oder er Lust an der Verdammnis hätte. Nein, sondern weil die Menschen nicht wollen. Die Warnung, verloren gehen zu können, seine Seele und damit sich selbst und Gott zu verlieren. Wo hört man diese Warnung heute noch? Ich frage mich, ist es manchmal wirklich ein Wunder, dass die Kirche für viele Menschen immer weniger wichtig wird, wenn sie sich selbst als Rettungsinstitut abschafft, wenn eh alle in den Himmel kommen, wie die Jecken im Rheinland dieser Tage singen? Christus macht uns heute deutlich, dass es keinen Weg zum Vater an ihm vorbei gibt. Keinen Weg vorbei am Kreuz. Keinen Weg vorbei an seiner frohen Botschaft, dem Evangelium. Wir müssen uns vielleicht als Kirchen in unserer Zeit wieder mehr fragen, mit welcher Ernsthaftigkeit es uns um die Rettung der Seelen geht. Klingt altmodisch, ich weiß. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Auf der anderen Seite werden ja oft nebensächliche und vergängliche Dinge und Erfolge endlos nach oben gehoben und glorifiziert. Welchen Weg weist uns nun Christus? Welchen Weg weist er selbst uns, damit unsere Seelen eben gerettet werden? Und da bin ich bei meinem dritten Punkt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Interessant ist ja, dass es heißt, wer mir nachfolgen will. Niemand wird zur Nachfolge gezwungen. Darf nicht gezwungen werden. Es sollte immer die freie Entscheidung des Einzelnen sein, im vollen Bewusstsein des Risikos oder sollte ich besser sagen, der Zumutung. Die erste Zumutung ist, sich selbst zu verleugnen. Ja, wir hören richtig. Christus verlangt von uns, dass wir uns selbst verleugnen. Was heißt das? Was meint er damit? Wörtlich heißt das zunächst einmal, sich selbst nicht mehr kennen zu wollen. Im übertragenen Sinne, von sich selbst absehen zu können. Das eigene Ich mit seinen Ansprüchen, aber bitte auch mit seinen Ängsten, das wird immer nicht gesagt. Das eigene Ich mit seinen Ansprüchen, da haben wir Angst vor, wollen wir nicht so gerne. Aber auch das eigene Ich mit seinen Ängsten und Sorgen, von dem abzusehen. Eben nicht sich selbst zu martern oder zu kasteien. Es geht auch nicht darum, ein tadelloses oder höchst moralisches Selbst hervorzubringen, das wäre Idealismus und idealistisch. Ausschließlich und allein geht es darum, von mir weg auf ihn zu sehen. Auf ihn zu sehen. Dann und nur dann hört das Rotieren um das eigene und selbstsüchtige Ich auf. Egal ob im Stolz, in der Verzweiflung oder auch in der Angst. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz sollen wir auf uns nehmen. Auch eine große, große Herausforderung. Aber wie ist auch das zu verstehen? Wir können ja schließlich nicht das Kreuz Christi tragen. Keiner von uns kann und soll für die Sünden der Welt eintreten. Wir alle, was auch immer wir tun, um das Leiden in der Welt an den Ort, an den wir gestellt sind, ein wenig erträglicher zu machen, wir alle tragen das Kreuz nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft dessen, dem wir nachfolgen wollen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, das Kreuz der Nachfolge ist die Teilnahme am Leiden Christi in der Welt. Das Kreuz der Nachfolge ist die Teilhabe am Leiden Christi in der Welt. Dieses Kreuz ist das stellvertretende, das um anderer Menschen willen auf mich genommene Leiden. So wie es unzählige Christen und Christinnen in der 2000-jährigen Kirchengeschichte immer wieder getan haben, vorbildlich getan haben, indem sie sich dem Leiden gestellt haben für andere, dem Leiden gestellt haben an sich selbst, um Christus nah zu sein. Manchmal wird sowas belächelt, aber wir müssen immer daran denken, es gibt eine tiefe spirituelle, geistliche Dimension, die sich manchmal nur im Leiden erschließt. Und vielleicht habt ihr, wie ich, schon einmal die Erfahrung gemacht, dass da, wo man leidet, wo man Schmerzen hat, auch merken kann, dass man Gott ganz besonders nahe ist. Und dass auch im Leiden und in Schmerzen es ein Glücklichsein darüber geben kann, Gott nahe zu sein, wie es im Psalm heißt. Ja? Unzählige Menschen haben, wir haben es heute in der Epistel gehört, das Hohelied der Liebe, unzählige Christen haben in der Kirchengeschichte diese Liebe weitergegeben im Dienst der Nächstenliebe. Denke an die vielen, vielen Ordensmenschen, egal in welchen Konfessionen. Ich denke an die Diakonissen in unserer Tradition, die in diesem Land oder in die Mission gegangen sind und das Kreuz Christi auf sich genommen haben. Gemäß jenem Wort der alttestamentlichen Königin Esther, das ganz dem heutigen Evangelium entspricht und bei der Einsegnung der sogenannten Kaiserswerther Ordnung der Diakonissen, die auch bei uns üblich war, gesprochen wurde, komme ich um, so komme ich um. Aber alles um des Evangeliums willen. Nun empfinden wir dabei vielleicht allzu sehr auch unsere Schwachheit, die ja oft nicht so weit reicht, so weit zu gehen, wie die Vorbilder, auf die wir manchmal schauen. Es geht ja auch schon immer in der Kirche als Grundsatz, und das soll uns wieder trösten, sich nicht selbst nach dem Martyrium auszustrecken. Es war immer ein Grundsatz, das Martyrium wird uns auferlegt, wenn wir es tragen können. Danach müssen wir uns nicht ausstrecken und es suchen. Das ist der falsche Weg. Es gilt vielmehr, die kleinen uns auferlegten Lasten zu tragen. So, wie es in einer Geschichte sehr anschaulich berichtet wird. Ein Mensch konnte nichts Schönes und Gesundes sehen. Als er in einer Oase einen jungen Palmbaum im besten Wuchs fand, nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem hämischen Lachen ging er weiter. Aber die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte und bog sich vergebens. Sie krallte sich tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machten sie zu einer königlichen Palme, die auch den Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam der Mann wieder. Er kam wieder, um sich an dem, wie er meinte, angeblichen Krüppelbaum zu erfreuen. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: Ich muss dir danken. Deine Last hat mich stark gemacht. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, können auch wir manchmal diese Erfahrung machen, dass Lasten uns stark machen können oder uns zwingen, dafür Kraft aus der Höhe zu erbitten. So, wie es unser heutiger Psalm sagt, der diesem Sonntag seinen Namen gegeben hat. Esto mihi, sei du mir Gott, ein fester Halt und ein Zufluchtsort, der mich rettet. In deinem Sohn Jesus Christus, der sich für mich am Kreuz dahingegeben hat, damit ich meine Seele nicht verliere und ihm, wenn vielleicht auch mit meinem kleinen Kreuz, nachfolgen darf. Amen.